Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Herzlich willkommen am Mikrofon, Alexander Soyer, und Sie hören das Kinomagazin hier im Inforadio abgedreht, Kino im Gespräch. In der nächsten Woche öffnen die Kinos wieder am 2. Juli. Welche Filme da kommen? Einige davon zumindest, vor welchen Herausforderungen die Kinos nun in der letzten Woche noch stehen, darum geht es kurz noch einmal am Ende der Sendung. Außerdem würdigen wir den Anfang der Woche verstorbenen US-Regisseur Joel Schumacher und wir haben einen DVD-Tipp und natürlich wie gewohnt die Streaming-Tipps der Woche im Programm. In der ARD-Mediathek gibt es noch für kurze Zeit Maria Schraders Vor der Morgenröte zu sehen, indem sie 4 Episoden aus dem Leben des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig in seiner Exilzeit zu einem beeindruckenden Filmerlebnis aneinanderreiht. Von seiner Teilnahme am PEN-Autorenkongress in Buenos Aires 1936 über den Besuch bei seiner ersten Frau Friederike in New York bis zu seinem Freitod 1942 in Petropolis, wo er vorher seine Schachnovelle schrieb. Lebendig wird all das durch den großartigen, überragenden Josef Hader in der Hauptrolle, weil er Zweig nicht nachspielt, sondern interpretiert.
Ich kann auch nicht mitmachen, wenn jemand sagt, jetzt ist Berlin aber tüchtig bombardiert worden. Ich kann das nicht ertragen. Es gibt keine Opposition gegen den Krieg als solchen.
Ernstes Thema, ernste Kunst, tragische Zeit. Aber trotzdem findet Maria Schrader immer wieder eine gewisse Leichtigkeit. Vor der Morgenröte ist ein bemerkenswert eigenständiges und souveränes Werk, das weit über die typische Künstler-Filmbiografie hinausgeht und unaufdringlich Zweigs Heimweh und seine aufgegebene Hoffnung für eben diese Heimat zusammenbringt. Vor der Morgenröte in der ARD-Mediathek nur noch für kurze Zeit. Oscars für Regie, Drehbuch, Kamera und den Preis für den besten Film gab es vor 5 Jahren für Alejandro González Iñárritu's Birdman, den Netflix im Programm hat. Ein Film, der nicht zuletzt auch Michael Keatons Comeback markierte, der ja früher mal Batman war und, wie gerade bekannt wurde, noch einmal in den Batsuit schlüpfen könnte. So wie er im Film als ebenfalls bekannter Schauspieler früher mal Birdman war. Diese zweite Ebene der Betrachtung ist aber nicht mehr als ein schönes Gedankenspiel und genauso wenig sollte man sich davon in die Irre leiten lassen, dass Birdman als Komödie zählt. Keatons Tour de Force als verzweifelt am Ruhm vergangener Tage hängender Ex Star und Neu-Broadway-Regisseur Regan Thompson ist genauso wie alle Filme des mexikanischen Meisterregisseurs Iñárritu eine existenzielle Reise.
Du tust das nur, weil du eine scheiß Angst hast, genau wie alle anderen, dass du unwichtig bist.
Jetzt bist du dabei, das zu vernichten, was von deiner Karriere noch übrig ist. Wir hätten die Reality-Show machen sollen, die uns angeboten wurde. Du weißt, dass ich recht habe.
Man läuft geschäftig mit Regan kurz vor der Premiere seines Stücks durchs Theater. Man besucht ihn in seinem Kopf, in dem sein Ex-Superheldenruhm ein Eigenleben entwickelt hat und ihn gleichzeitig immer wieder antreibt, fliegen lässt und zu Boden schickt. Ein Film, der immer am Köcheln, manchmal am Überkochen ist. Ein tiefsinniges, intensives und aberwitziges Nachdenken über Leben und Ruhm und die Gesetze des Showbiz. Birdman auf Netflix. Und nochmal in der ARD-Mediathek gibt es Dani Levys Die Welt der Wunderlichsten. Eine Komödie um die wunderliche Familie von Katharina Schüttler als alleinerziehende Mutter Mimi. Ihr Kind mit Verdacht auf ADHS, ihr Ex ein abgehalfterter Rockstar, ihre Schwester ein Biest, Hannelore Elsner als ihre Mutter eine depressive Diva und ihr von Peter Simonischek gespielter Vater ein manisch-depressiver Hallodri, der nicht mal davor zurückschreckt, seinem Enkel die Spielkonsole zu klauen. Eine Art familiärer Dauernervenzusammenbruch also. Und dann sorgt die Mutter mit der Anmeldung bei einer Schweizer Castingshow für ehemalige Musikstars auch noch dafür, dass diese Wahnsinnstruppe gemeinsam auf Reisen gehen muss.
Wir lieben interessante Familien.
Wir sind nicht interessant, wir sind Psychos.
Umso besser.
Die Welt der Wunderlichs hat ein paar starke, wunderschöne Momente. Sie hat Katharina Schüttler, die sich trotz des heillosen Durcheinanders glaubhaft durch den Plot schlägt. Und sie hat Peter Simonischek, dem man jede Verrücktheit gerne verzeiht. Ein zwar etwas überzogenes Durcheinander, aber das zumindest mit Herz. Die Welt der Wunderlichs in der ARD-Mediathek. Eine Auswahl des gigantischen Heimkinoangebots. Vom Streaming zum DVD- oder Blu-ray-Player geht es jetzt nahtlos gleich weiter mit einem Tipp von Anke Sterneborg. Steven Soderberghs König der Murmelspieler.
Gleich in der ersten Szene des Films liest der 12-jährige Aaron in der Klasse eine selbstgeschriebene Geschichte vor. Er tut so, als habe der Transatlantik-Flugpionier Charles Lindbergh sich bei ihm persönlich Rat geholt, was für Proviant er auf seinem rund 34-stündigen Flug von St. Louis nach Paris am besten einpacken solle.
Ein Käsesandwich ist nie falsch, aber vergiss den Senf nicht.
Unter den harten Bedingungen der Depressionszeit ist das Essen ein ständig wiederkehrendes Thema. Zum Beispiel, wenn Aarons kleiner Bruder beim Klauen eines Pausensnacks erwischt wird.
Es ist kein Wunder, dass du erwischt wirst.
Oder wenn der dicke Kopf auf der Straße einen dürren kleinen Jungen handgreiflich zur Rede stellt für den Diebstahl eines Apfels, in den er dann selber herzhaft reinbeißt.
Gib mir sofort den Apfel! Gib ihn her! Gib ihn her! Gib ihn her!
Mit seiner aggressiven Bösartigkeit ist der Cop das genaue Gegenteil von Aaron, der immer voller Mitgefühl auf die Welt schaut und hilft, wo er kann. Als Kind gehört er zu den schwächsten Gliedern der Gesellschaft. Doch mit seinen kindlichen Augen gesehen wird selbst das Drama der Depressionszeit zum Abenteuer und das Hotel, in dessen dritter Etage die Armen notdürftig unterkommen, zum Spielplatz. Diese bittere Zeit existenzieller Nöte wird im Film ins goldene Sommerlicht der Nostalgie getaucht, wie Steven Soderbergh im knappen Making-of erläutert.
Fraglos sehen wir diesen Film über das Jahr 1933 mit Aarons Augen. Das heißt, manche Dinge werden ausgelassen, andere, die er für wichtig hält, werden betont. Aber genau das macht den Charme der Geschichte aus.
Die Verfilmung des autobiografischen Romans von A.E. Hotchner ist eine Coming-of-Age-Geschichte, in der die Transformation vom Kind zum Jugendlichen, die sonst Monate und Jahre braucht, in knapp 2 Wochen passiert. Nachdem sein kleiner Bruder zu einem Onkel auf dem Land geschickt wurde, um den Haushalt zu entlasten, seine Mutter in ein Lungensanatorium umziehen musste und sein Vater endlich wieder einen Job als Handlungsreisender ergattert hat, muss Aaron sich alleine durchschlagen. Kein Geld, kein Essen und die ständige Gefahr, das Dach über dem Kopf zu verlieren. Es braucht viel Fantasie und flinke Ausreden, um sich da als Kind durchzulavieren. Ein bisschen Halt findet Aaron in der Gemeinschaft der Nachbarn in der dritten Armenetage des Hotels. Zum Beispiel bei dem Lebensbetrugskünstler Lester, dem Adrian Brody einen jungenhaft schlitzohrigen Charme verleiht. Und wenn es keine Freunde mehr gibt, erfindet Aaron sich welche. Zum Beispiel beim Dialog seiner beiden ausgetretenen Schuhe mit ihren zum Mund geöffneten Sohlen.
Hallo Billy. Hallo Aaron. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was hast du heute Mittag gegessen? Ich hatte Seezungenfilet. Oh.
Aufgefangen wird dieser einsame, hungrige Junge auch von den wechselnden Stimmungen der Musik, die sein Tun begleiten. Die ausgelassen hüpfenden Momente des Abenteuers oder eine rasante Verfolgungsjagd mit den Schuldeneintreibern, die es auf das Auto des Vaters abgesehen haben. Lauter kleine Beobachtungen am Rande verbinden sich zu einem Bild der Depressionszeit, das märchenhaft verzaubert wirkt, ohne die echten Nöte zu beschönigen. Ein nostalgisches Tom Sawyer und Huckleberry Finn Abenteuer im Geiste von Charlie Chaplin.
Steven Soderberghs König der Murmelspieler, jetzt auf DVD und Blu-ray. Ein Beitrag von Anke Sterneborg. Die John Grisham-Bücher, die Jury und der Klient brachte er auf die Leinwand und er ließ Julia Roberts in Flatliners mit dem Nahtod experimentieren. Mit seinen Filmen, darunter auch der viel verspottete Batman und Robin, prägte der New Yorker Regisseur Joel Schumacher die 80er und 90er Jahre. Und zudem war er ein wirklich überaus sympathischer Mensch. Anfang der Woche verstarb er an einem Krebsleiden. USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm erinnert sich an den Hollywood-Regisseur.
Filme machen, das war sein großer Traum und seine Rettung, erzählt Joel Schumacher dem Filmblog DP30.
I grew up in Long Island City after the war. There was no television. My father died when I was very young.
Ich wuchs in Long Island auf, nach dem Krieg. Es gab kein Fernsehen und mein Vater starb, als ich sehr klein war. Meine Mutter arbeitete 6 Tage die Woche und ich wuchs praktisch auf der Straße auf. Und ich hatte immer Ärger. In der Nähe war ein Kino und das rettete mich etwas vor dem ganzen Ärger da draußen. Und mit 7 Jahren beschloss ich, dass ich Geschichten erzählen wollte. Einer der ersten Filme, an denen Joel Schumacher arbeitete, war ein Musical mit Michael Jackson. The Wiz, eine musikalische Verfilmung des Kinderbuchklassikers Der Zauberer von Oz. Für das Musical hatte Schumacher das Drehbuch geschrieben.
Come on, then. Ease on down the road. Come on.
Als Regisseur prägte er mit seinen Filmen die 80er und 90er Jahre maßgeblich mit. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören zum Beispiel der Horrorfilm The Lost Boys oder Flatliners mit Julia Roberts und Kiefer Sutherland als experimentierfreudige Medizinstudenten. Und natürlich auch Falling Down mit Michael Douglas, der einen Polizisten spielt, der in Los Angeles komplett durchdreht.
Ich will kein Mittagessen. Ich will immer noch frühstücken.
Kann man nicht ändern. Tut mir schrecklich leid.
Ach ja? Wollen wir mal sehen, ob man das nicht ändern kann.
Er hat ein Maschinengewehr!
Während diese Filme große Beachtung auch unter Kritikern fanden, kassierte er für seine Version der Batman-Saga mit dem Film Batman und Robin aus dem Jahr 1997 viel Spott. Jahre später entschuldigte sich der Regisseur dafür.
If there's anybody watching this, that let's say loved Batman Forever.
Wenn es jemanden gab, der sich den Vorgängerfilm Batman Forever angeschaut hat und dann enttäuscht war von Batman und Robin, ich entschuldige mich dafür. Ich wollte eigentlich nur unterhalten.
My intention was just to entertain them.
Im Interview mit dem Magazin Vice scherzte er außerdem, dass ihn die Batman und Robin-Episode bis auf seinen Grabstein verfolgen würde. Fans störten sich bei der Verfilmung vor allem an den anatomisch korrekten Superheldenkostümen, die sogar die Brustwarzen abbildeten, und insgesamt einer etwas zu grellen, überdrehten Umsetzung des Stoffes. Selbst Batman-Darsteller George Clooney war der Auftritt im Nachhinein ein bisschen peinlich.
I always apologize for Batman. I actually thought I destroyed the franchise.
Ich dachte, ich hätte die Batman-Reihe damit zerstört, sagte er. Schumacher, der seit Anfang seiner Karriere offen homosexuell lebte, widmete sich danach anderen Herzensprojekten. Zum Beispiel dem Film 8mm mit Nicolas Cage oder dem Politdrama Die Journalistin mit Kate Blanchett. Zu seinen letzten Projekten gehörte unter anderem die Inszenierung von 2 Folgen der Netflix-Serie House of Cards. Am Montag ist Joel Schumacher nach einem Krebsleiden mit 80 Jahren verstorben.
Ein Nachruf von Katharina Wilhelm auf den Anfang der Woche verstorbenen Joel Schumacher. Die Kinos öffnen wieder. Nächste Woche geht es tatsächlich los am 2. Juli. Dazu können Sie auch gerne die Inforadio Wirtschaftsdoku vom letzten Wochenende nachhören, als Podcast oder auf inforadio.de. Eine Wirtschaftsdoku, in der ich unter anderem mit Christian Breuer gesprochen habe, der in Berlin die York-Kinos betreibt, zu denen auch das Delphi Lux gehört, das sich genauso wie alle anderen Kinos in Berlin auf den ersten Kinotag seit über 3 Monaten vorbereitet. Christian Breuer.
Wir haben hier 7 Leinwände im Delphi Lux. Dass die Realität Arthouse und Kino ist, weil wir können hier eine sehr große Vielfalt an Programmen anbieten, große Vielfalt an Events stattfinden lassen, auch eben die Avantgarde, auch den Nachwuchs, auch vielleicht mal kleinere Gruppen einen Rahmen geben. Jetzt ist all das, was im Normalfall der ganz große Vorteil ist, die ganz große Last, weil wenn es eben bei dieser Auslastung bliebe von etwa 22-25%, dann könnte man in dem kleinen Saal noch 5 bis 6 Sitzplätze verkaufen. Das ist natürlich nicht das an Auslastung, was wir brauchen, auch zur Finanzierung des Kinos und auch nicht das, was die Filme verdienen.
Dass die Öffnung glatt läuft und man sich auch hier in Berlin noch auf zumindest etwas größere Auslastung einigen kann, das ist die große Hoffnung aller Kinobetreiber. Genauso natürlich wie neue spannende Filme, auch wenn es für den Juli sogar erstmal ganz gut aussieht. Christian Breuer.
Gesetz ist für uns ganz eindeutig Undine von Christian Petzold. Da waren wir immer eng im Kontakt mit Verleih, mit Produktion. Und der wird natürlich ein breites Forum kriegen. Daneben wird es tatsächlich dann zum Teil nochmal das Programm von vor der Schließung sein. Das wird man jetzt nochmal auch sehen, was funktioniert jetzt gut in den Freiluftkinos. Das ist ein sehr guter Indikator. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass die Känguru-Chroniken noch einmal und wieder zu sehen sind, gerade als Berlin-Film. Jean-Paul Gaultier werden wir zeigen. Die schönsten Jahre eines Lebens wird kommen. Ich denke vielleicht auch nochmal Parasite, der Film, der seit seinem Start im Oktober bis zur Kinoschließung Mitte März eigentlich nonstop gut lief. Also immer, wenn wir mal eine Kopie weniger eingesetzt haben, ging es ein bisschen runter und dann war es immer noch der beste Film mit. Dann habe ich wieder eine reingenommen. Und von dem her glaube ich auch, dass diese Filme nochmal ein Publikum ja auch verdienen.
Christian Breuer, gemeinsam mit Hans-Georg Kloster, Geschäftsführer der York Kinogruppe hier in Berlin. Nächste Woche also tatsächlich Kinostart am 2. Juli. Und bis dahin und bis zum nächsten Abgedreht verabschiedet sich hier im Studio Alexander Soyer.
Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.